Jede neue Autokarosserie ist heute Windkanal getestet. Man kennt die Bilder von stromlinienumrundeten Autos, von hinten spitz zulaufenden Formen. Bei den ersten Autos wurde daran noch nicht gedacht. Sie waren im Prinzip Pferdedroschken mit eingebautem Motor. Aber mit dem Bau von Zeppelinen und dann Flugzeugen Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die Konstrukteure über Aerodynamik zu diskutieren. Und ein Mann namens Edmund Rumpler stellte heute vor 97 Jahren das erste Auto vor, das den Luftwiderstand berücksichtigte und begründete den modernen Fahrzeugbau.
Edmund Rumpler, geboren 1872 in Wien, hatte Maschinenbau studiert. Er war zur Jahrhundertwende nach Berlin gekommen, zu Benz, dann zu den Adlerwerken nach Frankfurt, wo er 1903 die Schwingachse erfand und sie auch gleich patentieren ließ. Allerdings gründete er dann keine Auto-, sondern eine Flugzeugfabrik. Ab 1908 baute er in Berlin die von Ignaz Ettrich entwickelte sogenannte Taube. Sehr erfolgreich, 10 Jahre lang. Die Taube mit ihren nach hinten gezogenen Flügelspitzen wurde im Ersten Weltkrieg das bekannteste Aufklärungsflugzeug. Nach dem Krieg verbot der Versailler Vertrag Deutschland den Flugzeugbau. Aber Rumplers Erfindungsgeist stand nicht still. Er widmete sich wieder dem Automobilbau. Neu bei Rumpler die Pendelschwingachse, sein bisher nicht genutztes Patent. Die Hinterachse seiner Fahrzeuge war geteilt. Die mit den Rädern verbundenen Hälften hingen in der Mitte in einem Drehgelenk. Die Räder konnten sich also unabhängig voneinander an Bodenunebenheiten anpassen. Sie entwickelten dann zwar einen positiven oder negativen Sturz, aber über Straßenhaftung und Reifenabrieb wurde damals noch nicht diskutiert. Aus der Vogelperspektive hatte die Karosserie eine Tropfenform. Vorne rund, da saß in der Mitte der Fahrer, dahinter lang, mit Platz für 4 Passagiere und am Ende spitz. Ohne Kofferraum. Selbst die Glasscheiben waren gerundet. Der aerodynamische Wagen hatte einen Widerstandsbeiwert von 0,28. Das ist weniger, als jeder Porsche heute aufweist. Ende des 19. Jahrhunderts hatte man begonnen, über den Luftwiderstand nachzudenken. Bei Zeppelin optimierte der Aerodynamiker Paul Jaray die Zigarrenform der Luftschiffe und wechselte dann in Edmund Rumplers Betrieb. Im September 1921 wurde der Tropfenwagen in Berlin auf der Deutschen Automobilausstellung präsentiert.
Kleinster Luftwiderstand, geringster Brennstoffverbrauch, geringste Staubentwicklung.
Die Fachpresse sah den Automobilbau gerettet. Sie stellte fest,
dass die vielfach verbreitete Ansicht von der Unmöglichkeit der Weiterentwicklung des Kraftwagens irrig ist und durch die beschriebene Konstruktion widerlegt wird.
Das nächste Stromlinienauto war 13 Jahre später der Tatra 77. In der Zwischenzeit hatte man allerdings Eisenbahnen windschlüpfrig gebaut. Den propellergetriebenen Schienenzeppelin, der über 20 Jahre lang den Geschwindigkeitsweltrekord von 230 Stundenkilometern hielt. Den eleganten Dieseltriebwagen namens Fliegender Hamburger.
Das Einlaufen des Zuges erfolgte unglaublich leise. Wie eine Katze schlich die Maschine heran,
schwärmte das Berliner Tagblatt. Der Fliegende Hamburger wurde erst 1957 ausgemustert. Rumplers Tropfenwagen dagegen kam nie richtig auf den Markt. Er war unpraktisch. Motor, Lenkung, alles hatte zu viele Kinderkrankheiten. Gerade mal 100 Stück wurden produziert. Den Erstling stiftete Edmund Rumpler dem Deutschen Museum 1925, als er seine Firma schloss. Am 12. Juli 1925 fand in München die erste Oldtimer-Parade statt. Da fuhr er ihn zum letzten Mal. Im Jahr danach verschrottete Fritz Lang 2 unverkaufte Exemplare im fulminanten Finale seines Films Metropolis. Paul Jaray, der Aerodynamiker, hatte seine Stromlinienform mittlerweile patentieren lassen. Aber nicht die des Tropfenwagens. So sieht ja ein fallender Tropfen gar nicht aus, hatte er sich mokiert. Sondern die Grundform heutiger Sportwagen.
Der untere Teil des Karosseriekörpers hat die Form eines halben Stromlinienkörpers und überdeckt das Chassis mit den Rädern, den Motorraum und den Fahrgastraum. Die Unterseite ist eben und verläuft parallel zur Bodenfläche.